Jo, i Kenan klaren åt im Salzburger Land. Mehr is in die Berg, nix Schönres bekannt. Wo der auch König uns grüßt, schon von weiter fern. Jo, da liegt mein Mühlbach, ich hab die so gern. Das Herz ist gebrochen, das Gefühl wie ein Sturm. Dann komm auf die Ohren, wir laden dich ein. Schau ins Gebirg und besser wird's sein. Schau ins Gebirg und besser wird's sein.
Komm auf die Alm, wir laden dich ein. Schau ins Gebirg und besser wird's sein. Singt das Ensemble Die Sumpfkröten auf der Tiergartenalm nahe Mühlbach am Hochkönig. Eine Alm mit Streichelzoo, auf der immer etwas los ist. Zu erreichen ist sie in einem bequemen Fußmarsch auf einem Güterweg. Das Mühlbachlied ist Teil der Inszenierung hier, wie ein Blick auf die Website zeigt.
Da bist du daheim. Gemütlichkeit, Service und gute Stimmung. Und das inmitten herrlicher Natur vor der traumhaften Kulisse des Hochkönigs. Im Winter Après-Ski-Spaß im neuen Scherm unserer Schirmbar oder gemütlicher Genuss mit unseren Spezialitäten und unserem Weinsortiment in der Alm. Da fällt es leicht zu bleiben. Im Sommer Kumpellauf, volksmusikalische Hochkönigrohrs, Almfeste, Bauernherbst, Schafabtriebe, Geocaching, Schatzsuche.
Ob in Fernsehserien wie Promischweiß und Edelweiß, ob in der Marketingstrategie von Milchprodukten oder Schokolade, ob in Tourismuskonzepten für die Alpenregionen. Die Alm steht für die heile Welt. Die Alm ist ein Konstrukt, sagt der Sozial- und Kulturanthropologe Christoph Kirchengast, der 2008 eine wissenschaftliche Studie mit dem Titel »Über Almen – zwischen Agrikultur und Trashkultur« geschrieben hat.
Das Konstrukt Alm ist für mich eben diese Gesamtheit von Bedeutungen, die Almen in unserer Gesellschaft zugewiesen werden. Die sind teilweise auch stehen widersprüchlich zueinander. Das geschieht in allen möglichen gesellschaftlichen Feldern in unserer Gesellschaft, weil Almen eben so präsent sind, gerade in Österreich, also in der Landwirtschaft selbst natürlich, in Medien, in Politik, in Tourismus, in der Volkskultur und so weiter und so fort. Und in dem Sinn ist die Alm eine Art Kollektivsymbol, wie man das in der Diskurstheorie nennt, die eben eine Reihe an sehr viel verschiedenen Inhalten und Bedeutungen haben kann.
Christoph Kirchengast, er arbeitet heute in der Regionalentwicklung in Dornbirn, hat Almen mit den Mitteln der Ethnologie untersucht. Er begab sich auf heimische Almen, als wären es exotische Orte in fernen Ländern.
So wie ich das Feld bearbeitet habe oder das Thema bearbeitet habe, der Almwirtschaft, aber eben auch der kulturellen Bedeutung von Almen in Österreich, befindet man sich eigentlich ja permanent im Feld, wenn es um Almen geht in Österreich, weil die sind ja überall. Also die findet man in den Städten, die findet man in den Geldbörsen, auf den Eurocent-Münzen, man findet sie in den Supermarktregalen auf Schokoladen und Milchprodukten. Also man braucht dann nicht tief graben, um dann permanent auf diese Thematik zu stoßen, wenn man sich dieser mal angenommen hat.
Auf einer Alm, auf der ich mich im Zuge meiner Feldforschung während des Sommers 2004 einige Tage aufhielt, waren auch zwei junge Mädchen zu Gast. Im Großen und Ganzen genossen sie die Zeit dort durchaus. Die Tatsache, dass sie durch ihren Almaufenthalt einige Episoden von der gerade im deutschen Fernsehen laufenden Reality-Show Die Alm, Promischweiß und Edelweiß versäumen mussten, schmälerte die Freude am einwöchigen Almurlaub allerdings beträchtlich, wie sie bekundeten.
Was Christoph Kirchengast in seiner Arbeit herausgefunden hat, das Konstrukt Alm ist ein vielfältiges, höchst flexibel einsetzbares Symbol, das je nach Kontext und Situation für etwas anderes steht.
Für landwirtschaftliche Lebens- und Produktionsstätten, für Natürlichkeit, Naturnähe, für biologische Vielfalt und Intaktheit, für Freiheit, Abgeschiedenheit und Ruhe, für Gemütlichkeit, für Widerständigkeit gegen verschiedene Obrigkeiten, also einerseits gegen die katholische Kirche, andererseits gegen die jeweiligen Herrscher während des Nationalsozialismus, wo sich Deserteure, sagt man sich, teilweise versteckt haben. Almen stehen für Echtheit und für Authentizität, für spezifische Form der österreichischen Heimat, die eben sehr stark mit den Alpen zusammenhängt. Sie können stehen für eine Antithese zur Globalisierung und zur Metropolisierung der Welt. Und dann können sie aber im Kontext von Tourismus auch für ganz, ganz simpel und einfach für Erholung stehen, für Sport- und Freizeitarenen. Also wenn man sich nur anschaut, die beiden österreichischen Volkssportarten Skifahren und Wandern finden zu sehr, sehr großen Teilen auf Almen statt. Gibt es natürlich auch die Auswirkungen im Massentourismus, wo sie für Partyatmosphäre stehen, also da sei nur der Begriff Après-Ski erwähnt. Dann sind sie Orte des Binnenexotismus, also des auf die eigene Gesellschaft, das eigene Umfeld angewandten Exotismus. Und am Ende natürlich auch noch einmal für die sexuelle Freizügigkeit und für freizügigen Sexismus auch. Also da ist nur zu erwähnen, dieses Sprichwort, auf der Alm gibt es keine Sünd, das sehr unterschiedliche und ambivalente Komponenten mit sich bringt dann letztendlich.
Vor allem Almauf- und Almabtrieb mit den aufgekranzten, also mit Blumen geschmückten Kühen sind vielerorts zu einem touristischen Spektakel verkommen. Manchmal wird gleich an 4 Wochenenden Almabtrieb gehalten. Doch nicht alle Bauern wollen das mitmachen, wie zum Beispiel Albert Oblasser aus dem Salzburger Pinzgau. So wie schon sein Vater und sein Großvater bringt er die Tiere ohne großes Aufsehen auf die Brandstättalm. Die Alm ist unbewirtschaftet. Sobald die Almwiesen genügend Futter hergeben, kommen Mutterkühe, Jungvieh und Rösser auf die Alm.
Das Brauchtum von früher ist schon, das Aufkranzen war schon, weil halt, wenn es alles gut gegangen ist, war es schon ein Fest da früher, aber jetzt hat es halt schon wieder... Die Tourismuswirtschaft, jetzt wird halt schon wieder alles übertrieben. Das ist halt. Und bei uns ist es ja so, wir gehen ja von der Alm auch heim. Wir kommen ja nirgends hin, dass das irgendwer eine Sache hat, dann brauchen wir es auch nicht aufkranzen.
Almauf- und Almabtrieb haben eine lange Tradition in den Alpen. Für den Almauftrieb werden traditionell bestimmte Wochentage eingehalten. Das Vieh erhält teilweise heute immer noch geweihtes Salz und Teile aus dem Palmbuschen, der zu Ostern geweiht worden ist. Wie überhaupt christliches Brauchtum in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielt. Dazu gehörte auch der Alpsegen, der mittlerweile eher selten geworden ist.
Nach den üblichen Gebeten und Beschwörungsformeln nimmt der Priester den Weihwedel und bespritzt damit die Alm nach allen 4 Himmelsgegenden. Auch die Sennhütte wird wacker eingesegnet, nebst dem Melk- und Treibkübel, ebenso die Liegestatt der Almleute, damit alles Böse fern bleibt. Konrad Hörmann, das Herdengeläute und seine Bestandteile. Hessische Blätter für Volkskunde, Gießen, 1913.
Die Leute können nur noch mit Event auf den Berg aufgezogen werden. Jeder braucht irgendeine Attraktion, damit er auf den Berg rauf geht. Und dann rennen sie in den Schaden rauf. Normal geht man rauf, dass man Ruhe hat. Da reicht normal die Landschaft allein schon. Mache ich keine Attraktion.
In die Kategorie Eventkultur auf der Alm fällt wohl auch eine Marketingidee, die den Touristikern auf der Turacher Höhe in Kärnten eingefallen ist. Ein livrierter Almbutler betreut und begleitet die Gäste durch Wald und Gegend und steht auch als Alpin-Yoga-Lehrer zur Verfügung.
Von Juni bis Oktober kommen Gäste der Turacher Höhe in den Genuss ganz spezieller Wanderungen mit dem Almbutler. Bei den geführten Butler-Wanderungen schenkt er dem Wohl der Gäste mit kleinen Überraschungen seine Aufmerksamkeit. Als stummer Diener steht er bei den Butlerstationen mit Rat und Tat zu Diensten, sorgt für Erfrischungen, vergessene Sonnencreme oder bequeme Ruhe liegen etc.
Eine tolle Idee, die dem Wunsch nach personalisiertem Service entgegenkomme, meinen die einen. Ein touristischer Auswuchs, die anderen.
Butlerbetriebe sind mit einem Mascherl gekennzeichnet und bieten ihren Übernachtungsgästen einen ganz besonderen Mehrwert. Neben Gratisfahrten mit dem Nocki-Flitzer am Vormittag, kostenloser Nutzung der Seilbahnen auf der Turacher Höhe, warten gesonderte Vorteile bei einer Vielzahl an Partnerbetrieben. Die Alm-Butler-Betriebe tragen ein Mascherl als Erkennungsmerkmal und bieten ihren Gästen zahlreiche Inklusivleistungen.
Die Convenience muss irgendwo stimmen. Also das ist, glaube ich, in der Form des Tourismus, den wir gängigerweise in Österreich haben, muss das vorhanden sein, der Komfort. Wobei man ja sagen muss, dass die Idylle an sich ja so einen Komfort nicht unbedingt zuließe. Aber wie gesagt, also da haben wir wieder diese Widersprüche, die da sind, die aber scheinbar problemlos auch akzeptiert werden. Ich glaube, sowohl von Einheimischen als auch von den Gästen. Und das ist ja immer so eine Sache, wenn man sich das so aus kulturwissenschaftlicher Perspektive ansieht, dann stechen einem diese zahlreichen Paradoxien und Widersprüche ins Auge. Aber in der gelebten Praxis ist es für eine Gesellschaft oder für die Menschen, die damit leben, kein großes Problem. Und die andere Sache ist halt, also bei dieser Verkitschung und Verkommerzialisierung habe ich mich irgendwann einmal auch gefragt, wieso gehen wir eigentlich unausgesprochen immer davon aus, dass die Auswüchse unserer Konsumgesellschaft ausgerechnet vor den Almen Halt machen sollten.
Keineswegs der durchaus harten und kargen Realität von Leben und Arbeit auf der Alm entsprechend, wird die Alm als sanfter, friedlicher Ort des Rückzugs und der Erholung vermarktet. Als Idylle. Dieses Almbild hängt vielleicht auch mit der österreichischen Institution der Sommerfrische zusammen und den Klischeevorstellungen davon.
Dieser Erholungsaspekt in der grünen Wiese liegen, mit einem Grashalm im Mund und dem schönen Wetter frönen und zwischendurch einmal Kühe melken. Das ist ja auch das Erstaunliche und das Spannende an der ganzen Angelegenheit, dass sich dieses Konstrukt ja seit seiner Entstehung, also mittlerweile jetzt knapp, kann man sagen, 150 Jahre oder um die 150 Jahre sehr gut hält. Wenn man sich anschaut, wann ist dieses exotisierte, idyllisierte Bild der Alm entstanden, dann kann man das so irgendwo Mitte des 19. oder spätes 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts festmachen. Im Zuge der Industrialisierung und gleichzeitig der Entstehung eines breiten Bürgertums. Und der Konrad Köstlin, ein Kulturanthropologe oder Volkskundler, wie man das früher genannt hat, hat den Begriff der Exotik des Nahen geprägt, wo damals eben diese Exotik der Ferne, die eigentlich ein sehr, sehr elitäres Konstrukt war, das nur zugänglich war für wirklich die absoluten Eliten, Adeligen, das ja verortet ist und oder war und ist im fernen Osten, Afrika, Ozeanien. Da brauchte es dann im Zuge dieser Entstehung der Bourgeoisie, des Bürgertums, etwas, was irgendwo im Umfeld zugänglich ist. Und so hat man dann zunehmend den Blick eben in die Nähe gerichtet oder hat dieser Exotismus den Blick in die Nähe gerichtet und ins eigene Umfeld. Und das war dann der ländliche Raum in Österreich und insbesondere auch das Berggebiet, wo dann auch eben die Bauern und Bäuerinnen sozusagen zu den edlen Wilden des eigenen Umfelds gemacht worden sind.
Eine Fotografie, die sich im Buch »Auf der Alm, wie es früher einmal war« von Inge Friedl findet, illustriert dies sehr anschaulich. Das Bild heißt »Almleben«. Zu sehen sind die Sennerin im feschen Dirndlkleid beim Buttermachen, Bäuerin und Bauer in Sonntagstracht, ein flotter Hirterbub mit Stecken und eine weitere Dame im Dirndlkleid, die aus dem Fenster der Almhütte schaut. Der Bildtext erklärt:
Almleben wurde im Atelier des Fotografen Moser in Bad Aussee Ende des 19. Jahrhunderts nachgestellt. Die städtische Bevölkerung sehnte sich nach der Idylle der Berge und Almen. Es war die Zeit, als Kaffeehäferln mit Almszenen und Tischdecken mit röhrenden Hirschen reißenden Absatz fanden und in den städtischen Häusern Bauernstuben eingerichtet wurden.
Die Alm, schreibt Christoph Kirchengast, sei nicht nur in Zusammenhang mit Landwirtschaft und Tourismus ein zentrales und wiederkehrendes Motiv, sondern auch Objekt öffentlicher Auseinandersetzungen und Beschäftigung in Politik, Kunst und Alltagskultur und, wenn es darum gehe, ein allgemeines Bild von Heimat in Österreich zu entwerfen. Der Alm als ein Symbol für Heimat komme in Österreich demnach eine identitätsstiftende Funktion zu.
Sie sind nicht wie in der Schweiz oder in Frankreich zum Beispiel in den alpinen Regionen die Berggipfel, das Identitätsprägende, sondern es sind wirklich eigentlich die Almflächen, also dort, wo Gesellschaft und Kultur aufeinandertreffen. Und von daher würde ich meinen, hat die Alm einen ganz besonderen Status in Österreich als Heimatsymbol, als Nationalsymbol.
Ganz herzlich willkommen da hier oben auf der Kalchkendelalm. Ich freue mich, dass wir eine Besucherin da haben, die sie... Also in deinem Alter war noch nie wer da, Tradl. Und außerdem freut es mich so, dass du dir das selber gewünscht hast. Gell? Ja, ja. Und über euch, und das ist eurer Mutter, den Wunsch da erfüllt habt, da bei mir hier oben Brot zu backen. Und wir sind heute eine kleine Gruppe. Und wir werden hoffentlich am Ende des Tages noch ein ganz schönes Brot haben.
Vor einem großen Brotbackofen im Freien begrüßt Roswitha Huber ihre Gäste. Rund ein Dutzend Lernwillige haben sich eingefunden, um die Kunst des Brotbackens zu lernen. Die älteste Teilnehmerin ist 93 Jahre alt und hat sich mit diesem Besuch in der Schule am Berg einen Herzenswunsch erfüllt.
Wir machen den Teig miteinander. Nachher, wenn er gegangen ist, dann kriegt jeder einen Teil vom Teig und jeder formt sich selber sein Brot. Dann schießen wir es miteinander ein.
Die ehemalige Lehrerin Roswitha Huber hat diese außergewöhnliche Schule 1996 ins Leben gerufen, um ein Stück Kultur zu erhalten. Sie hatte bemerkt, dass Kinder, aber auch viele Erwachsene nicht mehr über die Landwirtschaft und über die Produktion von Lebensmitteln Bescheid wissen oder auch darüber, was auf einer Alm geschieht.
Wenn ich die Kinder frage, was ist denn eine Alm, dann kriege ich in 9 von 10 Fällen die Antwort, das ist ein Gasthof auf dem Berg.
Ihre eigenen Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen, haben da einen ganz anderen Zugang als die anderen Kinder in der Schule. Roswitha Huber führt dieses Manko auf die Art der Wissensvermittlung in der Schule zurück.
Wir haben dann einmal eine CD gekriegt für den Unterrichtsgebrauch. Also die legst ein und dann muhn die Kühe auf Knopfdruck und die Hühner gackern und die Jahreszeiten wechseln. Und okay, alles virtuell. Aber sie riechen nichts, sie greifen nichts an, sie spüren keine Wärme. Es ist alles vorgegaukelt, vorgegaukelte Wirklichkeit. Und das war noch so... Das Ende, wo ich gesagt habe, hey, wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen andere Unterrichtsmittel. So, wir warten da jetzt heraus, bis ich weiß, dass man das Ganze ja nicht mehr angeht. Gell? Ich glaube es auch nicht, deswegen habe ich ja ein paar Scheiter Holz vorher schon rein. Die tue ich jetzt mal rein, damit es ganz trocken ist.
Die Schule am Berg liegt auf der Kalchkendelalm bei Rauris, auf 1200 Metern Seehöhe, mit einem grandiosen Blick auf die 3000er der Sonnblickgruppe. Roswitha Huber stammt aus Oberösterreich und hat hierher geheiratet, auf einen Bauernhof im Seidenwinkeltal. Die Kalchkendelalm hat Roswitha Huber 1996 für ihre Seminare und Workshops der Schule am Berg renoviert. Daneben ist und bleibt die Kalchkendelalm Alm. Ihr ältester Sohn bringt im Sommer die Kühe auf die Weide. Im Familienbesitz ist die Alm seit Mitte der 1950er Jahre, als sie Roswitha Hubers Schwiegervater kaufte.
Bis dahin war es ein Bauernhof, der das ganze Jahr über bewohnt und bewirtschaftet war. Bis dahin sicherlich noch zu 80% als Selbstversorger. Es gab keine Straße hierher, kleine Materialseilbahn da hinunter. Der Platz war genauso schön damals vor 60 Jahren, wie er heute ist. Und mein Schwiegervater hat damals geglaubt, es wird nie mehr irgendjemand hier wohnen wollen, hat eigentlich vorgehabt, das Haus abzureißen. Gott sei Dank, sagen wir heute, hat er nicht genug Zeit gehabt dafür. Und so ist das Haus erhalten geblieben und hat mehr oder weniger einen Röschenschlaf gemacht. Wenn es wirklich bewohnt geblieben wäre, ist sehr fraglich, ob es so erhalten geblieben wäre. Der hintere Teil ist geschätzt worden vom Holz her auf 400 Jahre, der Hausteil da auf 200 und Getreidekasten, der ist von 1497.
Roswitha Huber hat sehr vorsichtig renoviert und nur erneuert, was unbedingt notwendig war. So ist auch das Gebäude der Alm überaus sehenswert und es erzählt auch ein Stück Geschichte der Region.
Das trägt natürlich zum Erfolg bei, wenn du an so einem schönen Platz deine Arbeit machen kannst. Und der letzte Bauer, der hat da heroben noch Getreide angebaut. Also wie es mein Schwiegervater gekauft hat 1956, sind die Getreidefelder noch da gestanden. Und es war auch eine intakte Mühle da. Die Mühle ist leider verkommen. Die Getreidefelder, Flachs ist angebaut worden. Also es war noch ein anderer Ort von bäuerlicher Landwirtschaft. Und mein Schwiegervater hat es gleich nach dem Kauf in den Almkataster eintragen lassen. Also er hat sofort gesagt, es wird nicht mehr ein Bauernhof bleiben, sondern es wird zukünftig als Alm benutzt. Und das ist ein Unterschied. Ne? Und dann sind sie immer nur im Sommer sind sie mit die Kühe da raufgefahren, haben da herunten gemolken, haben die Milch mit oben genommen.
Die Kinder, die hier auf der Kalchkendelalm die Schule am Berg besuchen, werden auf jeden Fall die Frage, was eine Alm ist, nicht mehr mit ein Gasthaus am Berg beantworten. In der Schule am Berg findet sinnliches Lernen statt.
Und das, was ich auch da bieten will, das ist mit allen Sinnen erfahren, okay, da ist der Misthaufen, da ist der Stall, kräftst dich hier an. Wir melken gemeinsam, also wir haben eine Kuh, die wir melken dürfen, natürlich zur Melkzeit. Und das mit der Milch ist natürlich ein Thema. Und das große Thema ist aber für mich das Brot geblieben. Weil es natürlich auch einfach ist, Brot an einem Tag mit einer Schulklasse zu machen. Und es ist ein Produkt, wo ich auch selber vermitteln kann, okay, wir haben das jetzt, ich habe es mit meiner Hilfe gemacht, aber das ist jetzt euer Leibbrot. Wir haben den Teig miteinander geknetet, ich habe es selber geformt, wir haben es da miteinander eingeschossen in den Ofen. Und dieser Stolz auf ein eigenes Produkt, das möchte ich ja mitgeben.